Ja, das ist eine gute Frage. Wie begrüße ich jetzt? Normalerweise würde ich jetzt sagen, hallo Paula, aber sie ist nicht da. Deswegen sage ich jetzt, hallo Jens.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Und zwar handelt es hierbei um die erste von möglichst vielen Horror-Oktober-Ausgaben. Und ich habe mir gleich hier in dieser ersten Folge jemanden eingeladen. Ihr wisst das alle, Paula schaut nicht so gerne Horrorfilme. Und deswegen habe ich jemand anderen gefunden, den ich noch kürzlich auch hier als treuen Fan, der uns immer auf Twitter Botschaften sendet, erwähnt habe. Er ist wahrscheinlich auch vielen von euch bekannt, weil er sich in der deutschen Film-Blogosphäre und so umtreibig zeigt. Ich habe bei mir den Mojo Monkey. Hallo!
Hallo!
Noch
zusammen.
Einmal. Jens ist dein richtiger Name, nicht?
Ja, genau.
Willst du irgendwie mal zwei, drei Sätze zu dir sagen? Also wer du bist, wo du herkommst, was dein Lieblingsessen ist?
Ja. Ich bin Jens. Ich komme gebürtig, also ich bin aus dem Ruhrgebiet und bin in Essen aufgewachsen, bin dann nach Bochum gezogen, gehe ja auch zur Uni. Ja, und Filme sind so meine große Leidenschaft, weil die zwei meiner Lieblingsmedien verbinden, und zwar Bild und Ton. Ja, und ansonsten studiere ich aber eher was Naturwissenschaftliches und ja, das ist ein schöner Ausgleich.
Fein. Und zwar hatte ich ja bei uns auf spätfilm.de zur Abstimmung aufgerufen, welche Filme ich hier besprechen soll. Und wir schummeln so ein bisschen. Es ist noch nicht ganz der September vorbei, aber das hier soll pünktlich zum 1. Oktober erscheinen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Film, der diese Abstimmung gewinnt, dann zumindest auch noch so weit oben stehen wird, dass er auch hier berechtigterweise besprochen wird. Und den hast auch noch du vorgeschlagen und mein Angebot angenommen, ihn mit mir zu besprechen. Welcher Film ist es denn?
Ja, das ist Invasion of the Body Snatchers, auf Deutsch die Körperfresser kommen. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist bestimmt ein cooler Film. Und dann im Prinzip kann man, glaube ich, jeden Film irgendwie mit Alien verbinden. Da habe ich da ein bisschen gesucht und habe auch was gefunden.
Ja, was ist denn die Verbindung?
Ach so, ja, also ich habe ich auch schon im Blogpost dann beschrieben, dass Philipp Kaufmann, der Regisseur, den Saturn Award gewonnen hat, und zwar ein Jahr zuvor zu Ridley Scott. Und Ridley Scott hat dann für Alien eben diesen Saturn Award als bester Regisseur eingeheimst. Ja, genau. Aber es ist nicht die einzige Verbindung.
Ja, was denn noch?
Ja, ich habe herausgefunden, vorher habe ich erstmal gedacht, wie kannst du die denn verbinden? Da habe ich mir Cast und Crew angeguckt, ne? Und dann habe ich erstmal nichts gefunden, dachte, Mist, da müssen wir aber tiefer graben. Und heute ist mir aufgefallen, ach, guck mal, die Brooke Adams. Ach nee, stimmt gar nicht. Hier die Veronica Cartwright, die auch in Alien mitspielt, die zweite Frau nämlich. Die spielt da nämlich auch mit.
Genau.
Ja.
Und ich würde sagen, außerdem sind es halt beides Alien-Horror-Filme, von daher haben wir da noch eine dritte Verbindung, nicht?
Oh ja.
Ich hau mal die Eckdaten raus, wo wir schon dabei sind. Nämlich, der Film stammt aus dem Jahr 1978. Wie du schon sagtest, führte Philipp Kaufmann Regie. Dessen Debüt war der Film Goldstein und er hat neben aus dem Jahr 1964, neben Invasion of the Body Snatchers aus 78, hat er zum Beispiel noch gemacht The Right Stuff, der hat so eine ziemlich gute Bewertung in der IMDb. Hier die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist auch so ein also das Buch ja auch, aber auch der Film ist so ein Hochkultur-Klassiker, bla.
Hast du den mal gesehen?
Nee.
Ich hab den mal angefangen.
Okay. Das ist so ein Film, der hat schon so als Klischee, dass man so super intellektuell sein muss, um den gut zu finden. Ich meine, da spiele ich ja auch immer mit, aber ich weiß nicht, ob der mir gefällt. Mal schauen. Irgendwann gucke ich mir den bestimmt mal an. Rising Sun habe ich vielleicht sogar gesehen. Ist es nicht eine Michael Crichton-Verfilmung? Aus dem Jahr 1993, außerdem aus dem Jahr 2000 Kills. Und 2012 war sein bislang letzter Film Hemingway and Gellhorn. Aber er ist uns vor allem in die Filmgeschichte wegen etwas anderen eingegangen. Weißt du's?
Ich vermute, du spielst darauf an, dass er nicht nur ein Regisseur ist, sondern auch ein Writer.
Genau.
Ja. Ja, dann auf jeden Fall einmal für Jäger des verlorenen Schatzes,
genau. Indiana Jones. Er hat sich Indiana Jones ausgedacht, der gute Mann. Das Budget sehe ich gerade, habe ich gar nicht recherchiert.
Vielleicht besorgen.
Ja, bitte.
Ich bin ja strebsam, Spätfilm muss man sich ja vorbereiten.
Das finde ich richtig gut.
Ja, du gehst ja auch mit beste Beispiel voran, ne?
Ja?
Ja, ich habe nämlich mal geguckt, 3,5 Millionen Dollar.
Okay, so in den 70ern ist das schon nicht mehr viel, aber auch noch nicht so ganz wenig. Also noch nicht Indie-Niveau, aber...
Nee, aber Low-Budget, oder?
Ja, schon, ja. Und die Besetzung ist auch ganz schön dick. Donald Sutherland mit der schrecklichsten Frisur seiner ganzen Karriere. Brooke Adams spielt die weibliche Hauptrolle. Jeff Goldblum, blutjung, klapperdürr, unglaublich. Veronica Cartwright und Leonard Nimoy. Interessant auch, den ich, glaube ich, zum allerersten Mal als was anderes als Spock gesehen habe und mir auffiel, der Mann kann Schauspielern, der ist gar nicht Spock, der kann auch ganz anders sein. Und schön sind außerdem noch zwei kleine Cameos. Don Siegel, der zum Beispiel der Regisseur von den Dirty Harry-Filmen ist, zumindest dem ersten, hat ein Cameo als Taxifahrer und Robert Duvall hat ein Cameo als Priester auf der Schaukel in der ersten Szene.
Ja, Don Siegel müsste auch, hat er nicht den, warte, ich muss mal eben,
vielleicht
hat der hat den ersten Body Snatchers gemacht, den aus, 57.
Ah, cool. Daher der Zusammenhang, siehst du mal.
Ja, total krass.
Okay, bevor wir, ich sehe schon, du bist richtig gut vorbereitet, aber du hast trotzdem, bevor wir hier jetzt irgendwie in die Materie ansteigen, noch einmal die Ehre, für uns die Handlung in 5 Sätzen zusammenfassen als Gast.
Oh, ja, da graust mir ja schon vor. Aber ich habe ja schon gehört, das ist ja nur eine Richtlinie, diese 5 Sätze.
Genau.
Darf
ich noch kurz? Wir versuchen, das hier spoilerfrei zu halten. Ich möchte auf jeden Fall am Ende noch mal ein bisschen was über den, ein bisschen was spoilern, weil ich da noch was sagen will übers Ende. Aber das werden wir ankündigen und es gibt auch eine eigene Kapitelmarke in der Datei, so dass ihr, wenn ihr den Film ungespoilert schauen wollt, das überspringen könnt. Okay, dann jetzt Handlung in 5 Sätzen.
Okay, die Handlung beginnt damit, dass wir auf einem fremden Planeten sind und die außerirdischen Organismen sehen, wie die sich auf die Erde aufmachen.
Als Space-Sperma. Entschuldigung.
Ja, das ist, da sieht man schon, dass sie sich da große Gedanken haben gemacht haben. Ist halt sehr organisch alles. Mhm. Genau, auch ohne Raumschiff und alles, aber da können wir vielleicht gleich schon was zu sagen. Auf jeden Fall beginnen wir dann oder sehen wir dann so als erste Hauptdarstellerin die Brooke Adams als Elizabeth Driscoll, wie die eine neuartige Pflanze entdeckt und diese dann auch gleich mitnimmt und einsteckt. Und dann zu Hause erstmal untersucht und da wird dann deutlich, okay, sie hat auch irgendwie einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Und scheint auch so ein bisschen mit ihrem Freund anzuecken, mit dem sie gemeinsam ein Haus hat. Und am folgenden Morgen scheint ihr Freund dann auch schon wie Axel zu sein. Und was sie so ein bisschen seltsam findet, so sein Verhalten generell. Und sucht dann Hilfe oder Rat bei ihrem Freund, und das ist dann Donald Sutherland und Freund und Vorgesetzter bei der Gesundheitsbehörde. Er spielt Matthew Burnell. Und die kommen dann auch zusammen, unterhalten sich darüber, dass er halt wie ausgewechselt ist, und er stellt dann einen Kontakt her zu einem Psychiater. Und zwar ist das dann gespielt von Leonard Nimoy, den die dann auch treffen auf einer Lesung, und sie selber erzählt da noch weiter, was sie noch beobachtet hat, dass sich ihr Freund, übrigens gespielt von Art Hill, sehr seltsam verhält, kaum noch mit ihr spricht, und das erfahren wir alles in einer Rückblende, sich mit seltsamen Menschen trifft, die sie zuvor noch nie gesehen hat. Ja, die ist dann auch direkt ihm gefolgt, ne, hat anscheinend irgendwie keinen Job oder hat einen Job, wo sie das machen kann. Mhm. Und ja, auf dieser Lesung setzt sich dann der Psychiater mit ihr zusammen, beziehungsweise ein bisschen will die Wogen glätten, nimmt sie aber, scheint sie auch nicht richtig ernst zu nehmen und sagt, ja, dass das wohl irgendwie mit der modernen Zeit und den mit der Änderung
Also er geht erstmal davon aus, dass sie irgendeine psychische Störung hat quasi. Also das ist nicht natürlich, aber ist auch verständlich, dass er es nicht mal für voll nimmt, dass da irgendwie was im Gange ist, sondern erstmal das Problem bei ihr sucht.
Ja, mhm. Aber er räumt auch ein, dass es irgendwie ja eventuell zur modernen Beziehungsführung irgendwie dazugehört, dass sich die Menschen nicht mehr richtig binden wollen, aber räumt auch ein, dass das jetzt nicht der einzige Fall ist,
genau.
Der ihm aufgefallen ist. Und auf der Lesung, da lernen wir dann auch den Jack Belichick kennen, gespielt von Jeff Goldblum, der mit seiner Frau auch ja so eine Entspannungsoase hat mit Heilschlammbädern, Sauna und Massagen. Und das ist deswegen wichtig, weil wir dann kurz ihn weiterverfolgen, nachdem Donald Sutherland mit Brooke Adams, die Elizabeth spielt, dann die Lesung verlassen, folgen wie Jeff Goldblum, mhm. der dann die Entdeckung macht, dass ja ein Kunde, als er dann zu dieser Entspannungsoase kommt und sich mit seiner Frau trifft, dass eine Art Leiche plötzlich in dieser Entspannungsoase dann auftaucht, die ihm sehr ähnlich sieht. Und dann rufen sie nämlich den Donald Sutherland an, der sich ja als Chef eine hohe Position in der Gesundheitsbehörde sicher mit so etwas auskennen sollte. Ja, und dann nimmt die Handlung erst richtig Fahrt auf.
Genau, das ist doch, ich meine, eigentlich spoilert ja schon der Titel weit des Films, dass wir da auch keinen Hehl an dieser Stelle draus machen. Ich würde brauchen, nämlich dass tatsächlich dieser außerirdische Organismus Besitz von den Körpern ergreift, beziehungsweise Klone herstellt also die eigentlichen Körperbesitzer quasi ersetzt. Mhm. Und gegen diese Gefahr müssen dann halt unsere Protagonisten, vor allen Dingen dieses Quartett ist es dann, ankämpfen. Und ich denke, das können wir noch sagen und die Details dann außen vor lassen.
Ja, weil das ist, wie das alles so zusammenhängt, ist halt so das eigentlich Interessante und auch wie das umgesetzt wird.
Auf jeden Fall. Wie findest du denn den Film?
Also mir gefällt der richtig gut,
ja.
Muss ich sagen.
Ja. Also, erstmal, was gefällt dir, möchte ich wissen. So.
Okay, ja, was gefällt mir? Ich mag es, wie der visuelle Stil ist des Films. Da können wir direkt schon einsteigen. Also der hat halt so einen Film-Noir-Look. Mhm. Und die Special Effects sind auch echt gut, vor allem für einen Low-Budget-Film, meiner Meinung nach. Gut, er ist jetzt ja auch, spielt ja auch nochmal 4 Jahre vor The Thing, der so hoch wird als Meisterstück der praktischen Effekte. Mhm. Und die haben wir hier halt auch. Und praktische Effekte gehen halt über alles, was CGI bisher so zustande bringt. Im Horrormilieu, finde ich. Mhm. Ja, und allein deswegen, weil das eigentlich ein Science-Fiction ist mit Horrorelementen, ist das ein sehr reizvoller Film. Ja.
Das mit den praktischen Effekten, das finde ich vor allem dass er das geschickt einsetzt. Also ich wusste jetzt nicht, dass er so ein niedriges Budget hatte, aber das erklärt so ein bisschen, er bringt ja eigentlich relativ wenige Szenen, in denen man dann wirklich so Horror-Effekte mal sieht. Und die sind dann aber immer sehr schön liebevoll und detailreich ausgestaltet. Also da haben sie einfach ihr Budget sehr ökonomisch eingesetzt und ziemlich cool gemacht. Mhm. Was mir noch auffällt, ist, er ist halt sehr langsam erzählt. Es ist wirklich die gute Hälfte des Films passiert nicht viel, bevor es dann erstmal anfängt mit der Action. Das ist halt so 70er-Jahres-Stil, den muss man mögen. Ich stehe da total drauf. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem mit, wenn Filme langsam erzählt sind. Aber Hitchcock. Ich kann... genau. oder auch Tarantino, jetzt wenn wir demnächst Jackie Brown besprechen werden. Aber klar, es gibt halt Leute, denen dürfte das nicht genug Action sein. Aber ich mag, oder ich mochte eigentlich diese erste Hälfte sogar noch lieber. Und zwar macht er da genau das, wofür jetzt zum Beispiel It Follows so gelobt wurde. Oder auch... ich erkläre es gleich. Auch das gleiche Prinzip bei Shaun of the Dead, bevor Shaun mitkriegt, dass die Apokalypse ausgebrochen ist. Nämlich, dass er mit der Tiefe des Bildes arbeitet. Und im Vordergrund unterhalten sich unsere Protagonisten und es wird irgendwie halt die Handlung vorangetrieben. Und im Hintergrund gibt es lauter Leute, die sich total merkwürdig verhalten und lauter komische Sachen machen und damit eben so diese aufkommende Apokalypse anteasern. Und das finde ich voll schön. Und das ist, also wie gesagt, das ist halt etwas, was jetzt irgendwie so voll gehypt wurde letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Ich weiß nicht, wie alt der Follow ist schon wieder. Und der Film hat es halt schon vor 40 Jahren gemacht. Und das ist ziemlich cool.
Hast du Under the Skin gesehen?
Ja, das ist, oder? Das ist doch der mit Scarlett Johansson.
Genau, den meine ich.
Ja, genau.
Ja. Und da hast du ja auch diese Beobachtung dieser dritten Person, die gar nicht in dem Film mitspielen. Mhm. Und das ist auch hier ganz gut immer wieder eingeflochten. Also vor allem die Perspektive aus dem fahrenden Auto auf die Personen, die dann einfach verfolgt werden mit der Kamera. Ja. Dann wird noch die Musik eingeblendet, ne? Und schon hat man so dieses verstörende Element, ne? So diese leichte Paranoia, die dann aufkeimt.
Wobei, auch wo du jetzt gerade die Musik sagst, die fand ich manchmal schon ein bisschen too much so. Den fand ich schon, wo ich dachte so, ja, der hätte da mal irgendwie eine Note zurücknehmen können. Es ist jetzt mir doch ein bisschen zu plakativ, was ihr mir hier jetzt irgendwie anteasert, wie groß die Gefahr ist. Besonders mir aufgefallen am Anfang, als da sie quasi das erste Mal ihr auffällt, dass ihr Freund so verändert ist. So, da ist irgendwie war die Musik extrem dick aufgetragen. Und auch so mit so epischen Vorausdeutungen hatte er das auch so, mit dieser Müllabfuhr, die war immer sehr extrem irgendwie. Das stört mich zum Beispiel gar nicht, da stehe ich voll drauf, aber das kann ich mir auch vorstellen, dass es andere kritisieren könnten, dass vielleicht ein bisschen Holzhammer ist, wenn irgendwie 10-mal die Müllabfuhr gezeigt wird, irgendwie kurz nachdem so ein Body wieder verschwunden ist und sie für verrückt erklärt werden.
Und ist dir sofort aufgefallen?
Ja, das war mir irgendwie sofort klar, als dann irgendwie ihr Freund sich verwandelt hatte und sie guckt so aus dem Fenster und da ist so gleich die Müllabfuhr und die Müllmänner gucken noch so komisch und dann...
Vor allem warten auf ihn, ne? Das würde sonst nie
passieren. Ja, genau, das ist... Und die tauchten halt immer wieder auf. Und auch so mit diesem Bettler, der wird immer wieder so in Szene gebracht, der ja, das ist ja auch, was du sagtest, so eigentlich so Nebencharakter, der nichts mit der Handlung so zu tun hat, aber der wurde so oft irgendwie quasi uns so vor Augen geführt, dass mir klar war, mit dem wird auch noch irgendwas passieren. Und am Ende passiert auch was mit ihm.
Ja, aber das ist ja, kann man ja auch sagen, dass es so dann eine runde Geschichte ist.
Ja, das ist, ne? Das find, ist keine also lose. Genau, ich mag ja epische Vorausdeutungen sowieso sehr gerne und auch wenn die so ins sehr deutliche gehen, stört mich das nicht. Ich sag nur, man könnte es auch als Kritikpunkt vielleicht sehen. Mache ich nicht, aber könnte man.
Ja, wenn man wollte.
Ja.
Ja, aber genau zur Musik. Ja, das stimmt. Also die ist jetzt nicht sehr zurückgenommen. Ne? Aber die ist, wo sie mir nochmal aufgefallen ist, ist bei der Konfrontation nach der Rettungsaktion ungefähr bei Minute 55, wo wir dann auch diese Konfrontation da in dem Haus haben. Ich versuche das jetzt mal etwas schwammig zu formulieren. Da ist mir auch nochmal sehr, sehr aufgefallen, was jetzt aber nicht, ich finde, kann man neutral bewerten. Mhm. Weil ich halt auch diese unterstützenden Soundeffekte eigentlich sehr mag, die da auch noch dann verwendet. So dieses, ich verbinde es immer mit Ultraschall, dieses Ultraschallgeräusch, was man immer wieder hört.
Das stimmt. Was
einfach irgendwie oft runtergelegt wird, das hat halt auch irgendwie unterstützt so dieses Unwohlsein, Unbehagen, man hat so wenn man das erkennt, so das, oder ändert einem vielleicht auch am Blutfluss irgendwie, am Blutdruck, halt auch irgendwie immer was Organisches irgendwie dabei. Ja. Was von der Natur.
Ja. Ja. Sonst, ist dir sonst noch was aufgefallen?
Oh, ja.
Du hast schon gesagt, du willst hier die 2 Stunden voll machen.
Ja. Kein Problem. Generell halt so die beiden Oberthemen, die mir immer sehr gefallen oder die ich immer auch anspreche oder sehr oft, ist halt Atmosphäre und dieses Visuelle, also dieses Audiovisuelle. Mhm. So, das haben wir jetzt ja oberflächlich ein bisschen abgegrast schon, ne? Also was noch tiefer geht, ist halt das filmische Erzählen. Den Begriff hast du ja auch geprägt,
ja.
Im Spätfilm.
Ja. Geprägt nicht, den habe ich schon in meinem Studium so gelernt. Ich benutze ihn nur immer wieder.
Ja. Ja, ich finde, ja, ich habe das quasi durch dich dann oder durch euren Podcast. Dann,
super. Freut mich.
Kennengelernt. Und ja, das macht er auch gut. Ist jetzt vielleicht kein nicht das allerbeste Beispiel dessen, aber finde ich schon ganz gut. Und was mir halt so gefällt, ist, dass dann, ja, das sind Außerirdische, aber wie du schon am Anfang sagtest, ja, hier Space-Sperma und denkst, okay, was, am Anfang denkt man echt so, da haut auch die Musik nochmal richtig rein, man sieht da irgendwelche Rauchnebelschwaden und dann irgendwie ja, diese Sporen, die es dann ja letztendlich sein sollen, übrigens hergestellt aus Gel, ich habe das Audiokommentar gehört und da hat dann Philipp Kaufmann gesagt, dass sie einfach sich da wie einen Pott Gel bekommen und den haben sie dann auch benutzt. Ne? $5, fertig waren die Effekte der ersten 5 Minuten. Also nice. Low-Budget-Filmmaking at its best, so gesehen irgendwie. Und ja, die Special-Effekte sind einfach charmant. Die haben halt alle so diesen organischen Look, so, ne? Man sieht so diese mikroskopische Struktur irgendwie direkt am Anfang. Dann hat man auch so eine makroskopische Oberfläche und irgendwie kann man das gar nicht so richtig verbinden, ne? Wenn man so die Oberfläche vom Planeten sieht, dann sieht man auch schon, wie die aufsteigen und dann Richtung Erde fliegen und das kann man erstmal gar nicht so richtig fassen. Aber wenn man sich drauf einlässt, dann bekommt man echt was Gutes geboten, weil direkt irgendwie eine Minute im Film sieht man dann ja wieder, wie dieser Schleim dann auf den Blättern ist, auf den Oberflächen und dann plötzlich ja so Tentakeln, so Adern und Wurzeln schlagen, ne? Und dann okay, merkt man schon direkt, okay, da passiert was. Hm. Ne? Und danach entwickelt sich dann halt diese Spore oder dieser Kokon, diese Knospe dann daraus. Und dann hat man direkt schon diese Natur als Leitmotiv irgendwie. Hm. Weil am Anfang hat man auch ganz, ganz viel Natur, auch in der Wohnung dann von der Elizabeth
und so. Hm. Und dann kommt ja auch hier, ich vergesse mal die Namen, aber Donald Sutherland quasi als Gegenmotiv ins Spiel, weil er ja, er wird ja auch total unsympathisch eingeführt und er ist ja so ein Inspekteur von der Gesundheitsbehörde. Der eben in so eine Küche reinschneit und voll das Mega-Arschloch ist. Und direkt da halt, genau. Und er ist halt gleich irgendwie dafür da, um für Sauberkeit zu sorgen. Quasi so gegen diese Keime zu arbeiten. Da in der, was wenn ihr findet irgendwie ein Insekt oder so in der Suppe oder irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr.
Rattenkot, ne?
Ja, Rattenkot, genau, das war's. Also tatsächlich irgendwie ein schönes Gegenmotiv, was da geliefert wird zu diesem Keim durch die Aliens.
Ja, ja, und ich meine, da hat man dann direkt schon die beiden, die sich ja über die Gesundheitsbehörde ja kennen, ne? Beide arbeiten dort, beide Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin. Und da denkt man ja erstmal, okay, ja, die kennt sich halt damit aus, ne? Die können dann vielleicht auch irgendwie was dagegen eventuell ausrichten.
Mhm.
Wie es dann letztendlich läuft, ist vielleicht auch eine andere Geschichte.
Da gehen wir jetzt gleich mal rein in den Spoiler-Part, sage ich. Mhm. Aber ich möchte eins, nämlich wenn du sagst, so, dass also dir quasi dieses organische Motiv aufgefallen ist, mir ist besonders aufgefallen, wie viel Ähnlichkeit der Film hatte mit diesen klassischen 70er-Paranoia-Thrillern. Mhm. Was halt so das ganz andere große Thema war. Ich meine, man konnte ihn schon auch als fast schon platte Allegorie irgendwie so auf dass hier die Gegenkultur vom Establishment unterdrückt werden soll und alles soll irgendwie gleichförmig gemacht werden und keine Individualität mehr. Also quasi irgendwie so die, ja, also eben die Paranoia, die Befürchtung so der Hippie-Generation, die ja Angst haben, dass das Establishment sie vereinnahmt und
ja.
Dadurch, dass eben die von den Alien-Besessenen sich als immer super korrekt verhalten und keine Emotionen mehr zeigen und alles ist schön und gut und sie lächeln nur noch und machen, was sie tun sollen, während halt unsere Protagonisten genau das Gegenteil sind, eben halt irgendwie emotional oder auch unsympathisch wie hier Don Sutherland und ja, dass die halt quasi ausgemerzt werden sollen.
Ja, ich glaube, das hängt auch mit der Vorlage von Jack Finney irgendwie zusammen, ne? Die ja dann 1955 veröffentlicht wurde, das Buch. Mhm. Ja, auch The Body Snatchers. Mhm. Und ja, da sind wir noch am Ende der McCarthy-Ära. Also das ist dann ja schon die ja, die Angst vor den Kommunisten, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Okay.
Also das passt auf jeden Fall ins Bild und das wird auch noch, also...
Wobei, ich finde, er macht da halt eine gute Transfusion oder also oder Translation in diese 70er Jahre, weil ich sehe das nicht irgendwie als, also diese Body Snatchers kommen mir nicht irgendwie wie wie Kommunisten vor. Das ist jetzt kein Film, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt ja in den 50er Jahren auch so Filme aus dem irgendwie von rechten, konservativen Regisseuren, die da, ja, die da entsprechende Allegorien gemacht haben. Und mir kommt es eher, wie ich sagte, eher so aus dieser Hippie-Bewegung. Ich glaube, dass er da halt das Motiv aufgenommen hat, aber dann eher so die Übertragung von den Kommunisten auf so das Establishment oder so gemacht hat. So wirkte der Film mehr auf mich.
Mhm. Ja. Ja, kann man auf... Mhm. Hab ich jetzt gar nicht so mir die Gedanken drüber gemacht, aber das passt auf jeden Fall ins Bild. Kann man sagen. Ja, weil... Die sind halt alle so, wirken irgendwie gleichgeschaltet, ne?
Ja, genau.
Also, wie du schon gesagt hast. Ja. Und ja, das wird dann dem Establishment, dem System, gegen das man rebellieren muss, ja, das passt. Auf jeden Fall.
Okay, hast du sonst noch was, was wir sagen wollen, bevor wir nochmal dann in den Spoiler-Part einsteigen?
Ach, du hast ja den Look aufgegriffen von den 70ern. Ich habe ja schon gesagt, dass das sehr an den Film-Noir-Stil erinnert. Mhm. Da wollte ich noch sagen, dass es eigentlich perfekt gewählt ist, weil wir haben dadurch richtig schöne Kameraeinstellungen, die auch mit ja, wenig Budget funktionieren. Mhm. Sehr viel Licht- und Schattenspielerei, sehr lange Schatten auch, harte Lichtpunkte und ja, dieses, was auch das 70er-Jahre-Kino dann reinpasst, wir haben über diese wachsende Paranoia eigentlich.
No. Ja.
Das hätte ich jetzt, würde ich auf jeden Fall vorher nochmal sagen, da das trübt auf keinen Fall den Spaß, wenn man sich den Film anguckt.
Ja. Ja, also von mir auch schon hier eine absolute Sehempfehlung. Dann lass uns doch mal in den Spoiler-Part einsteigen.
Ja,
und zwar möchte ich das mit einer Anekdote tun. Ich habe den Film nämlich als Kind wahrscheinlich nicht mehr, aber so früh Teenager gesehen. Und es war so auch so einer der ersten Horrorfilme, zumindest einer, der irgendwie so einen bleibenden Eindruck auf mich gemacht hat. So Poltergeist gehört zu dem anderen. Mich hat damals eben der Film auf mich so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, weil er ja total krass schlecht ausgeht. Und
ja.
Also ist halt schon so nach der Hälfte, ja, ungefähr drei Viertel des Films, kriegst du halt immer mehr den Eindruck, wo du dich fragst, wie soll das denn hier noch irgendwie zu einem guten Ende geführt werden? Es ist alles schon so verfahren, es sind schon so viele Leute von diesen Aliens besessen, dass du irgendwie überhaupt keinen Ausweg mehr siehst für unsere Protagonisten. Und dann hat er halt am Ende so einen ganz netten Twist, dass du halt denkst quasi irgendwie Donald Sutherland hätte, ja. Ich komme nicht auf den Protagonistennamen, ich versuch's gar nicht. Matthew würde halt immer noch quasi versucht immer noch unerkannt unter diesen Aliens zu leben, indem er seine Emotionen quasi ausblendet. Und dann halt in der allerletzten Szene kriegst du dann enthüllt, dass er auch schon so ein Alien ist. Und das war für mich eben damals ein absoluter Schockeffekt. Das ist so wow, sowas hatte ich noch nie gesehen. Ein Film, der halt einfach ohne jeden Hoffnungsschimmer ausgeht, sondern halt uns einfach sagt im letzten Bild, alle sind besessen, so, es gibt keinen entrinnen. Und ja, das finde ich schon krass und finde ich auch immer noch gut. Ist immer noch eine coole Sache. Gibt's auch nicht viel, was vergleichbar ist. Also ja, klar, also ich meine, The Thing hattest du jetzt selbst schon erwähnt, da endet es ja eigentlich auch so, dass das Ding am Ende gewonnen hat, weil du weißt halt, ja, es ist halt einer von den beiden ist es und du hast ja auch schon erfahren, dass das Ding im Eis überleben kann, von daher weißt du, es wird weitermachen, so, aber den habe ich ja jetzt auch erst vor kurzem gesehen. Also zumindest als Teenager war das der erste Film, den ich kennenlernte, der auf so einer unglaublich hoffnungslosen Note endete. Und es hat mich sehr, sehr beeindruckt damals.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich habe, die Körperfresser kommen wir auf Deutsch, die habe ich auch erst vor, ich glaube, 2 Jahren das erste Mal gesehen. Und wurde dann auch. Also ich wusste schon so in etwa, okay, also irgendwie hat man das ja mitgekriegt, weil dieses letzte Bild, das ist ja auch sehr ikonisch, wie dann auch die Kamera immer weiter auf den Mund zoomt, verschlungen wird und ja, zack, ist der Film vorbei und man denkt sich, ja klasse, jetzt werden wir auch quasi verschlungen, ne? Und ja, das ist auch prompt das Bild auf dem im DVD-Menü gewesen, von der DVD, die
ich das ist natürlich hab. Auch clever.
Perfekt, ne? Du siehst sofort, ja.
Ich habe ja neulich mal wieder The Killing gesehen von Kubrick. Kubrick, genau, und da fiel mir auch auf, dass der deutsche Titel den Film spoilert. Die Rechnung geht nicht auf. Ich dachte so, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht, aber wie dreist das eigentlich ist von der Synchronisationsfirma oder dem deutschen Verleih, ich weiß immer noch nicht, wer das macht, sich da einen Titel auszudenken, der einfach schon das Ende verrät. So, voll gemein.
Ja, der fehlt mir noch, ey. Den möchte ich auch unbedingt sehen.
Ja, ist schön. Jedenfalls sehenswert. Vor allen Dingen hier früher Tarantino, wenn du den Film gesehen hast, du siehst ihn an allen Ecken. Also er hat da den echt oft zitiert.
Ja, okay.
Wir sind bei The Body Snatchers. Das ist dieses vor allen Dingen auch dieses Schreien ist ja unglaublich oft zitiert worden. Ich glaube, irgendwie habe ich so im Hinterkopf, es gibt irgendeine Simpsons-Folge, wo das drin verwurschtelt wird, aber
ich habe so nachgesucht, aber ich habe es nicht gefunden.
Es ist garantiert irgendeine Halloween-Folge. Irgendwieher kommt mir das bekannt vor, aber ist irgendwie, glaube ich, auch echt oft durch die Popkultur durchgewurschtelt worden. Also nochmals zu erklären, so die Aliens, die haben immer so einen total unmenschlichen Schrei, einen hohen, den sie ausstoßen und zeigen eben dann mit dem Finger auf jemanden, den sie als Nicht-Alien identifiziert haben.
Der assimiliert werden muss.
Genau.
Ja. Ausgetauscht. Ja. Ja, vor allem haben wir ja vorher auch gelernt oder gesehen, dass sich die beiden Protagonisten, also Donald und die Brooke, sich ja eigentlich am Anfang, obwohl es auch fast aussichtslos schien, sich ja doch nochmal gewehrt haben gegen die Ausgetauschten. Ne? Falls du dich erinnerst, das war dann vor der Szene, wo die großgezüchteten Kapseln, diese Schoten, dann verteilt werden, auch in der Gesundheitsbehörde. Und da haben wir dann ja auch schon hat man auch gemerkt, okay, die Situation scheint hoffnungslos, aber sie können sich dennoch wehren, sind dann nochmal, konnten nochmal weiter flüchten, zur Flucht können wir gleich auch nochmal kommen, und sind dann, haben dann erst den, ja, die letzte Hürde, sehen dann, okay, die, die Rettung, die es scheint, als sie das Schiff sehen, ja, ist dann doch nicht die Rettung, weil die wurden auch schon mehr oder weniger umgewandelt und das Schiff dient eigentlich nur dazu, weiter aus San Francisco dann die Schoten dann in die ganze Welt zu transportieren. Hm. Und da ist, da, spätestens da wird einem klar, okay, eigentlich haben die kaum noch eine Chance.
Hm. Ich meine, da ist dann auch dann kurz darauf hat ja Brooke Adams dann auch umgewandelt und das ist auch das ekligste Bild im ganzen Film, wenn die Umwandlung fertig ist und dann ihr alter Körper halt irgendwie so zusammenschrumpelt und zerfällt. Das fand ich schon auch, ja.
Aber da lernt man auch zum ersten Mal, oder da hat man dann alle Elemente zusammen, um diese komplette Verwandlung, die im Laufe des Films dann ja immer wieder in einzelne Etappen dann dargestellt wird, dann rafft man ja das gesamte Bild.
Ja.
Und das ist auch essentiell, also eigentlich richtig schön, richtig gute Szene auch. Und
ja, jetzt vor allen Dingen wird das schön aufgebaut, nicht? Das ist ja, je weiter der Film voranschreitet, desto mehr sieht man damit. Und das ist ja dann kurz vorm Ende, wo du dann eben diesen kompletten Prozess kennengelernt hast.
Ja, genau. Das ist so, wie dann auch so diese, ich weiß gar nicht, also man sieht man schon, dass sie wahrscheinlich mit Fäden oder so gearbeitet haben in ihrem Gesicht. Das sieht schon echt fies aus. Das haben wir schon gut hingekriegt. Ja. Okay, ja, da kriegst du auf jeden Fall die komplette Verwandlung kriegt man dann ja hin, ne? Also vom Schleim zur Minischote, dann zur großen Schote, die dann darauf angewiesen ist, dass der menschliche Körper, der ja ausgetauscht werden soll, der muss ja im Schlaf verweilen, ne? Also darf sich ja nicht wehren. Also hat man auch dann so dieses schöne Element, dass man immer wach bleiben muss. Du darfst nicht schlafen, du darfst nicht ruhen, ne? Sonst wirst du ausgetauscht und wirst im Prinzip getötet. Und danach hast du diesen pflanzlichen Doppelgänger, der dann in dieser Schote heranwächst und dann haben wir auch so ungefähr kurz nach der Hälfte des Films sieht man auch genau, wie dann dieser Prozess, diese Verdopplung stattfindet in der Schote bei Donald Sutherland da in der Wohnung. Mhm. Und das ist auch das sieht echt richtig cool aus irgendwie. Also das ist mag ich einfach so diese Effekte, das ist
ja,
schon ganz nett. Und das ist das Bild, was wir dann sehen, dass er sich selber oder seinen eigenen Doppelgänger, aber sich selber dann quasi tötet, aber Brooke Adams halt nicht töten kann. Das ist halt auch ganz nett. Und auch diese gorige, sehr krasse Szene ist halt auch nur sehr punktuell gesetzt, aber ja, verleiht dem Ganzen echt ein schönes Gewicht.
Ja, ich denke, von meiner Seite aus haben wir es dann auch. Ich glaube, wahrscheinlich was du noch deine 5 Millionen Notizen, aber es sollte ja eine Kurzfolge werden. Und ich sag dir auch aus Erfahrung, es ist immer so, man kann nicht alles unterbringen.
Ja,
bestimmt. Hast du denn vielleicht noch irgendwas, was dir ganz doll am Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest? Weil sonst würde ich echt zur Punktevergabe übergehen.
Ja, und zwar dann einfach nur eine Anekdote, die ich aufgeschnappt habe. Und zwar ist es so, dass wir hatten ja schon das Low-Budget-Filmmaking thematisiert. Und zwar, dass diese Szene, als Donald Sutherland in der Öffentlichkeit telefoniert, weil er auch schon, das ist dann, also er weiß um die Invasion und versucht sich trotzdem immer noch Hilfe zu bekommen, weil er nicht weiß, wie weit ist die Invasion. Also man ist als Zuschauer, genau wie der Protagonist oder einer der beiden Protagonisten, im Unklaren. Mhm. Und man sieht, okay, er versucht ganz normal wie ein normaler Mensch, die sind sowieso relativ menschlich alle charakterisiert, das mag ich sehr an dem Film, versucht er Hilfe zu bekommen. Und dann irrt er durch die Stadt an Telefonzellen und wir haben immer diese untersetzte Kamera, die Perspektive von unten. Und das hat der Kameramann ist quasi, war so Guerilla-Filmmaking, die sind quasi durch San Francisco gelaufen, haben die Kamera versteckt und haben den Video gefilmt. Und das wird dann schön über die Tonebene dann noch verstärkt, diese Paranoia, indem sie dann Telefonate über Telefonate dann gelegt werden. Und man sieht die Passanten, wie sie alle gucken, ein bisschen wie seltsam scheinen, weil okay, da läuft halt Donald Sutherland gerade rum vielleicht. gucken ihn dann natürlich an. Das haben die perfekt eingesetzt, meiner Meinung nach. Also ja. Das war schon echt ganz cool. Und dieser der Kameramann, Mike Chapman, ist auch nachher übrigens die Person, die nachts im Gesundheitsministerium da den Boden wischt.
Ah, okay.
Da haben sie ihn auch noch mit reingenommen.
Cool. Ja, voller Cameos, der Film.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, also, ja, bei diesen Kurzfolgen machen wir nicht die berühmte Skala von 1 bis 100 des Spätfilms, sondern das Letterbox-Prinzip. Das heißt, von einem halben bis zu 5 Sternen darfst du ihm geben und ein Herzchen. Wie viel kriegt er denn von dir?
Ja, jetzt bei der erneuten Sichtung und mit, ich habe den jetzt ja mit Audio-Kommentar nochmal gesehen und da fallen einem ja auch viel mehr Verbindungen auf. Und ja, diese Runde Erzählweise wird da nochmal verdeutlicht. Ja, mir gefällt der richtig gut. Ich schwanke immer zwischen 4 und 4,5 Punkten. Ich glaube, ich habe ihm jetzt 4,5 gegeben. Also, ich weiß nicht, was fehlt zum Meisterwerk. Also, vielleicht kann ich gar nicht sagen. Es ist halt immer nur so ein Gefühl. Bewertungen sind ja auch so schwierig.
Auf jeden Fall.
Ja, ich gebe dem auf jeden Fall 4, aber ich habe ihm jetzt 4,5 Punkte gegeben.
Okay. Kriegt er das Herz von dir auf Letterboxd?
Ja.
Okay, bei mir kriegt er 4 Punkte, aber auch das Herz.
Ja, wunderbar.
Dann danke ich dir, dass du dabei gewesen bist. Würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft nochmal wiederholen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mich würde das auch sehr freuen. Ich danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Und gerne.
Das war jetzt auch für mich das erste Mal. Hoffentlich werde ich nicht zerrissen.
Quatsch. Super. Okay, und hier wird es jetzt Schlag auf Schlag im Oktober weitergehen. Ich danke auch, dass ihr uns so lange zugehört habt und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.
Ja. Ciao. Bevor ich es vergesse, Whiplash ist ein geiler Film.
Dankeschön, mach's gut.
Okay, ciao.